würde dann jetzt weitergehen zum nächsten Block. Und zwar geht es jetzt darum, also die Corona-Pandemie hat große Auswirkungen auf die Wirtschaft, Umwelt, unser soziales Miteinander, auf viele, viele Aspekte unseres Lebens. Sie hat unsere Sicht auf viele Dinge geändert, zeigt Schwachstellen besonders deutlich. Herr Zumach, wie sehen Sie die Auswirkungen durch die Pandemie auf die Konflikte, über die wir jetzt gesprochen haben? Gibt es Auswirkungen? Wo sehen Sie die? Sind die oder gibt es überhaupt keine Auswirkungen durch die Pandemie auf diese Konflikte? Wie schätzen Sie das ein?
Oh doch, allerdings. Es gibt handfeste Auswirkungen, wenn auch nicht in dem etwas vordergründigen Sinne, wie ich es jetzt in den letzten Tagen mehrfach auch bei Friedensveranstaltungen gesehen habe, dass die Corona-Pandemie zu einem neuen Schub der Militarisierung geführt hat. Also das ist einfach die Zeit zu kurz. Aber ich fange mal an mit den Opfern laufender Kriege und da fange ich mal in Syrien an. Also zu all dem Elend, was die Menschen dort seit März 2011 erleiden, kommt eben noch der Ausbruch von Corona, vor allem in der nach wie vor umkämpften nordwestlichen Provinz Idlib dazu. Die syrische Regierung von Assad oder manchmal das Regime haben wochenlang behauptet, das sei alles überhaupt kein Problem, es gäbe keinen einzigen Fall und so weiter. Heute wissen wir mit Sicherheit, dass das alles gelogen ist. Inzwischen räumt die Regierung auch ein, dass es dort Fälle gibt. Das führt aber auch dazu, dass die Hilfslieferungen humanitärer Organisationen, sei es der UNO, des Roten Kreuzes oder auch von privaten Nichtregierungsorganisationen, die ohnehin behindert sind, einmal durch das Regime, aber auch durch islamistische Gruppen, die dort nach wie vor Gegenden belagern, diese Hilfslieferungen sind zusätzlich durch Corona jetzt eingeschränkt worden und sei es auch nur, weil die Hilfsorganisationen aus Rücksicht auf die Gesundheit der eigenen Mitarbeiterinnen Hilfslieferungen einstellen. Also das ist eine unmittelbare Betroffenheit, vor allem für Menschen, die ohnehin schon seit Jahren als Überlebende des Krieges, als mehrfach Vertriebene, vor allem aber nicht nur in Idlib, Opfer dieses Krieges sind. Und das können wir nicht so scharf wie in Syrien auch in anderen Konfliktregionen beobachten, wo es einen mehr oder weniger hochschwelligen Gewaltkonflikt gibt und wo auch internationale Hilfsorganisationen durch Corona behindert werden. Die zweite Auswirkung habe ich eben schon angedeutet. Also in den Ländern, fangen wir an mit den USA, was formal noch eine Demokratie ist, wo ein Präsident mit dem Rücken zur Wand steht, vor allem auch wegen der katastrophalen Entwicklung der Corona-Pandemie in seinem Land und seiner katastrophalen Politik im Umgang mit dieser Pandemie und der durch diese Pandemie ausgelösten massiven Wirtschaftskrise. Und wie gesagt, er wird an diesen Punkten in den verbleibenden Wochen bis zum 4. November nicht mehr Punkte gut machen können. Und das heißt, der Druck auf ihn, irgendwo anders noch Vorteile sich zu verschaffen, der wächst. Und wie gesagt, im schlimmsten Fall tut er das durch einen Krieg, sei es gegen Iran oder gegen ein anderes Land. Das ist auch indirekt eine Auswirkung der Pandemie. Und dasselbe gilt, schon angedeutet, auch für Erdogan, der ja in einer noch tieferen Wirtschaftskrise steckt und ebenfalls einen sehr schlechten Umgang mit der Pandemie bisher vorzuweisen hat. Und das verleitet auch ihn dazu, außenpolitische Konflikte zu eskalieren, in der Hoffnung, dadurch abzulenken von der innenpolitischen, wirtschaftspolitischen, gesundheitspolitischen Misere. Also das ist ja ein Muster, was wir sowohl in diktatorisch oder absolutistisch geführten Ländern erleben können, diese Hoffnung, man könne ablenken von innenpolitischen Problemen durch die Eskalation außenpolitischer Konflikte. Aber das gibt es auch eben in Ländern, die nach wie vor formal eine Demokratie sind. Und auch in China, wo ja die Pandemie keineswegs überwunden ist, gibt es eine Verschärfung des Zugriffs durch die Regierung auf innenpolitische Opposition, auch um davon ein Stück weit abzulenken. Aber im großen Rahmen haben wir eben nicht das erlebt, wovon viele von uns geredet haben, geschrieben haben, gehofft haben, dass durch diese weltumspannende Herausforderung die Welt jetzt endlich zu mehr Kooperation finden würde, weniger Konkurrenz. Das ist alles noch nicht entschieden. Im Moment sieht es eher so aus, dass die Pandemie, die ja in ganz vielen Ländern zu wirtschaftlichen Einbußen geführt hat, die Spannungen verschärft, innenpolitisch die Verteilungskämpfe verschärft. Und das ist alles eher eine Dynamik, die dann auch zu außenpolitischen Konfrontationen führt und weniger zur Kooperation. Ich hoffe natürlich, dass ich Unrecht habe, aber im Moment sehe ich das so. Und wenn wir bei uns erleben, dass von dem großen Corona-Hilfspaket, was die Bundesregierung geschnürt hat, diejenigen, die nun in den Pflegeberufen und in den Krankenhäusern sowieso unterbezahlt sind, auch schon vor Corona, und die wesentliche Arbeit geleistet haben seit Ausbruch der Pandemie, abgespeist werden mit ein paar Brosamen, und die Rüstungsindustrie, die überhaupt nichts verloren hat aufgrund dieser Pandemie, gerade mal 10 Milliarden Dollar zugesteckt bekommt, 10 Milliarden Euro, Entschuldigung, dann deutet das, glaube ich, in die sehr falsche Richtung. Und wie gesagt, ich fürchte, dass diese Pandemie eher noch zu verschärftem internationalem Konkurrenzverhalten beiträgt. Das gilt übrigens auch, dann höre ich da mal auf, für die Frage, ob es nun, wenn denn ein Impfstoff tatsächlich entwickelt ist und verlässlich getestet ist, ob der dann auch tatsächlich an alle Menschen auf dieser Erde zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung gestellt wird oder ob wir einen Konkurrenzkampf erleben, der sich im Moment andeutet zwischen der USA und US-basierten Pharmakonzernen und solchen hier in Europa und möglicherweise auch in Russland und in China. Das wäre dann das allergrößte Versagen vor dieser großen Herausforderung.